Archivradio.
Zu den Meilensteinen der deutschen Radiogeschichte gehört SWF 3. Unverwechselbar das Signet damals. SWF 3 war die erste echte Popwelle in Deutschland und wurde nach der Gründung 1975 bald das reichweitenstärkste Radioprogramm. Anfang der 1980er Jahre hatte es über 8 Millionen Hörer täglich und wurde bei weitem nicht nur im Sendegebiet des Südwestfunks gehört, sondern von der Schweiz bis in die sogenannte Kölner Bucht, konnte also auch in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn gehört werden. Das Programm stand für gute, auch neue Popmusik, für Informationen, die sich wirklich am Hörerinteresse orientiert, für authentische, ungestellte Moderatorinnen und Moderatoren und für Humor. SWF 3 brachte viele Innovationen in die Radiolandschaft, Jingles, Radiocomedy und vieles mehr. Das Programm gab es bis 1998. Dann wurde im Zusammenhang mit der Senderfusion aus SWF 3 und SDR 3 das heutige SWR 3. Peter Stockinger war von der ersten Stunde an dabei und bis zur letzten Sendeminute 1998 Programmchef von SWF 3. In der folgenden Aufnahme von 2024 spricht er über die SWF 3-Ära. Interviewt wird er vom ehemaligen SWF 3-Mitarbeiter Gregor Glöckner. Er hat das Gespräch dem Archivradio zur Verfügung gestellt. Es ist Teil eines privaten, nicht kommerziellen Podcast-Projekts von Gregor Glöckner mit dem Titel SWF 3 – Das Phänomen. Gregor Glöckner hat dafür mit vielen ehemaligen SWF-3lern gesprochen, darunter auch manchen, die später beim Fernsehen Karriere gemacht haben, wie Anke Engelke, Elke Heidenreich oder Frank Blasberg. Der Link dazu steht in den Shownotes. Hier also das Gespräch mit Peter Stockinger.
Stuttgart Frauenkopf, mir gegenüber Peter Stockinger. Ich darf zu Gast sein hier und wir reden über vergangene Zeiten. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich immer, wenn ein junger Kollege von früher bei mir ins Haus kommt.
Ja, wir reden, glaube ich, über ganz, ganz viel Radio, ganz, ganz viel SWF 3 und ich würde gerne mit den letzten Sekunden SWF 3 anfangen und damals klang das
0 Uhr und es wird SWR 3.
Das war Ende August 1998, die wirklich letzten Sekunden von SWF 3. Sie waren nicht da, wo die anderen waren. Die waren draußen irgendwo in Söllingen bei einer Party. Hunderttausende, sie waren im Funkhaus. Wie war das damals?
Ja, es war ein großer Augenblick. Und es war ja ein sehr trauriger Augenblick auch. Ich habe meine Sachen zusammengepackt. Die Kollegen vom SWR 1 waren in den anderen Studios schon am Feiern. Neue Zeit bricht an. Bin aus dem Studio gegangen, bin aus dem Haus gegangen, wollte zu meinem Wagen gehen und da steht einer und hat eine Flasche Wodka in der Hand und zwei Gläser und das war Jörg Kujak.
Ein Kollege,
ein Moderator, der später dann Pilot bei der Lufthansa wurde, ein großartiger Mann und Mensch und der sagte mir, na so kommen Sie mir nicht davon. Und ich war zu Tränen gerührt, weil es doch bewegend war, etwas hinter sich zu lassen und zu wissen, da gehst du nie wieder rein.
Und, war das dieser wilde Entschluss, da gehe ich nie wieder rein? Weil ich habe von der leider verstorbenen Annette Ziegler, einer wunderbaren Kollegin, die war, glaube ich, auch im Funkhaus und die hat sie beim Gehen beobachtet. Kann das sein?
Das könnte durchaus sein. Ich habe da auf andere nicht geachtet. Ich glaube, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Es war ein wirklich herzensschmerzender Anlass.
Wussten Sie und war das Überzeugung zu sagen, ich gehe hier raus und ich drehe mich nicht rum?
Das war so, ja. Ich wusste, es ist abgeschlossen und einen Schluss zu setzen ist ja auch was Wichtiges im Leben, nämlich etwas anzufangen, dann zu wissen, es ist zu Ende und ab jetzt fängt ein neues Leben an.
Wo kam das Manuskript für die letzten Worte her? Haben Sie sich das überlegt?
Das habe ich mir, glaube ich, nicht überlegt. Ich wusste nur, ich glaube, ich weiß gar nicht auf der Aufnahme, ob da drauf ist. Ich habe ja noch gesagt, das war SWF 3.
Das ist nicht drauf auf der Aufnahme. 0 Uhr, es wird SWR 3.
Ja, und ich habe gesagt, das war SWF 3. Es ist 0 Uhr, es wird SWR 3.
Dann hat das ja jemand im Archiv vorne weggeschnitten.
Könnte sein, ich weiß. Ja.
Ja, dann machen wir von hier aus einen ganz weiten zeitlichen Schnitt ins Jahr 1975. da hat SWF 3 angefangen. Was ist der Urschlamm? Was war das Erste, das sich über SWF 3 sagen lässt?
Es war eine schwere Geburt. Es war eine Geburt, eigentlich ein ungewolltes Kind, kann man sagen, war SWF 3 auch innerhalb vom großen Südwestfunk, weil da eine unglaublich kleine Mannschaft wirklich, weil kaum eine Frau dabei war. Wir hatten zwei Frauen dabei. Die Mannschaft war wirklich sehr, sehr klein und war zusammengesetzt aus Menschen, die zum Teil gar nicht in dieses Programm wollten, weil sie abgeordnet worden sind von ihren anderen Redaktionen und eigentlich von ihrem Lebensalter, von ihrer ganzen Einstellung und ihrer Haltung überhaupt nicht in das Programm gepasst haben.
Was war denn überhaupt so die Uridee zu sagen, wir müssen was Neues machen im Radio, wir brauchen eine neue Radioidee und die nennen wir dann SWF 3?
Ja, da muss ich sagen, dass die Urmutter des guten Radios in London steht, das ist die BBC. Die hatte ich mir bei der Konzeption für das Gesamtprogramm des Südwestfunk, für das Hörfunkprogramms zum Vorbild genommen. Muss zurückschalten, viele werden das überhaupt nicht mehr wissen. Die BBC war etwa in der Lage, in der der Südwestfunk in den Anfang der 70er Jahre war. Die BBC hatte Hörer verloren, vor allen Dingen junge Hörer, an die sogenannten privaten, kommerziellen Radios, die Piratenradios in der Nordsee. Die waren auf Schiffen außerhalb der Hoheitsgrenzen verankert. Und das war Radio Caroline und wie sie alle geheißen haben, Radio Veronica. Und die BBC hatte wirklich unglaublich viele, vor allen Dingen junge Hörer verloren und hat dann überlegt, wie kommen wir wieder an die Hörer. Und die BBC war unglaublich kreativ und hat festgestellt, wir müssen nach Milieus vorgehen, nach Lebensalter, nach Grundüberzeugungen. Und das BBC One war das erste Popradio, öffentlich-rechtliche Popradio in Europa überhaupt. Und das habe ich mir zum Vorbild genommen und habe das mit eingebracht damals in den Planungskreis und in die Planungskommission, die hervorgegangen sind auf der Anregung vom Intendanten Hammerschmidt. Da konnte man Ideen, Konzepte einbringen, um ein neues Radio, eine Radiostruktur für den Südwestfunk zusammenzubringen.
Und wie ist das angenommen worden? War das gleich klar, oh, gute Idee, dem können wir folgen oder eher Skepsis?
Nee, man muss sich vorstellen, das waren 29 verschiedene Konzepte. Daraus ist dann alles eingedampft worden und ich kann wirklich sagen, dass dann diese Idee, die ich auch mitgebracht habe, dann eigentlich übernommen worden ist und in einer sogenannten Rundfunkkommission dann ausgearbeitet wurde. Und wir sind dann, das waren 5 Leute aus allen Bereichen, also da war die Kultur, einer von der Kultur, einer von der Musik, einer von der Politik und da war ich einer von den 5 mit dabei. Und wir haben dann uns in verschiedene Hotels im Sendegebiet immer wieder zurückgezogen, haben praktisch dann das Grundkonzept der Hörfunkstruktur des Südwestfunks dann ausgearbeitet.
Das heißt, es gibt richtig so eine Art erstes Papier, das ist die Idee, damit legen wir los.
So ist es gewesen. Wir haben das dann uns wirklich an die Konzepte der BBC gehalten und das hatte bedeutet, dass die 3 Programme wirklich erkennbar schon beim Einschalten anders waren als die beiden anderen. Das heißt, die Sprache musste anders sein. Wenn man Popmusik sendete im internationalen Format, dann kann man nicht mit einer konventionellen Ansage daherkommen, wie etwa, das war jetzt und jetzt spielen wir dann und zu ihrer Unterhaltung. Diese übertriebene Freundlichkeit, die ja damals schon zu Reichsrundfunkszeiten eigentlich üblich war, das musste man hinter sich lassen. Und wir haben dann von Anfang an schon gesagt, wir müssen an der Sprache viel arbeiten. Denn wenn man diese hervorragenden, wundervollen Texte in der Popmusik hatte, da konnte man wirklich nur eigentlich mit einer Gebrauchssprache daherkommen, ohne dann alles wieder auf den Podest stellen würde im Programm. Und das haben wir dann gemacht.
War das Konsens unter denen, die es dann machen sollten, zu sagen, das ist unsere Sprache, das ist die Musik, die wir ansprechen, oder gab es da Streit?
Ne, Streit gab es nicht, aber wir haben uns immer selber korrigiert. Wir haben unsere Aufgabe sehr ernst genommen. Wir haben sogar die Redaktion dann mal verdonnert zu einem Seminar an der Universität in Tübingen zu dem Professor Strassner, der Sprache schon geforscht hatte. Und mit dem haben wir die Erkenntnisse erstmal wahrgenommen und dargestellt, die aus seinen Umfragen oder seiner Forschung, muss man sagen, der hatte über die Nachrichtensprache des ZDF schon gearbeitet, und er hat uns dann die Augen auch geöffnet. Und zwar insofern, dass vieles, was wir in unseren Gymnasien gelernt haben über gutes Deutsch, völlig für den Papierkorb eigentlich war. Denn jeder erinnert sich, wenn er einen Aufsatz geschrieben hat und er hat ein Wort mehrmals verwendet, dass dann der rote Strich an der Seite war mit einem roten W, das heißt Wiederholung. Also Wiederholung von Wörtern wurde da schwer angeklagt. Und der Strassner sagte uns, es ist überhaupt völliger Quatsch. Um verständlich zu sein, muss man Wortwiederholungen machen. Also diese gewollte Redundanz nannte er das.
Das heißt, diese Idee hatte auch Support bekommen. Oder die Idee überhaupt zu sagen, Leute, sprecht wirklich einfache Sprache.
Ja, das war nur in seinem Bereich eben, in seiner Fakultät. Ich glaube nicht, dass er die Universität bewegen konnte, das genauso zu machen. Aber wir sind dem gefolgt, also diese Redundanz, dass man eben nicht sagte, er sprang ins kühle Nass oder wie Sie es heute überall wieder hören können, oder dann der Abgeordnete, der Deputierte oder der Volksvertreter, sondern dass man durch die Wiederholung eben die Verständlichkeit erhöht im Grunde in einem Text.
Also so Köln, die Domstadt.
Vor allen Dingen in Sportberichten ist sowas ja immer die Domstädter.
Die Domstädter, die Knappen und wie sie alle heißen. Dann kam die Stunde Null für SWF 3. Haben Sie da noch Erinnerungen dran? Wie ging das los?
Ja, da muss ich ausholen. Die ging wirklich enttäuschend los, weil die Musik, die wir uns alle gewünscht hatten, eigentlich von der ersten Minute an nicht geboten werden konnte von uns aus. Das war meine größte Enttäuschung. Ich war wirklich entsetzt. Ich hatte mir vorher schon von der Musikredaktion einzelne Bänder, das heißt einen ganzen Arm voller Bänder, hochgeholt und habe die angehört. Und es war meistens Instrumentalmusik, und es war eigentlich mehr oder weniger sowas, was der Bayerische Rundfunk auch machte, nämlich eine Fahrstuhlmusik. Bayerischer Rundfunk in Bayern 3, das sollte ja das Vorbild eigentlich grundsätzlich sein, gegen das wir uns ja dann so sehr gewehrt hatten.
Es gab ja auch keine Musikredaktion, die diesem neuen Programm direkt zugeordnet war, sondern eine zentrale Musikredaktion, die dann diesem neuen Programm...
Nee, das gab es schon. Es gab zunächst, man nannte die ja Programmgestalter, gar nicht Musikredakteure am Anfang. Aber es gab dann schon eine Redaktion, die Musikredaktion für SWF 3. Nur das Geheimnis war, da bin ich auch im Laufe der Zeit dann drauf gekommen, wir sollten eigentlich gar nicht so erfolgreich sein. Das klingt skurril. Aber es ist verständlich, wenn ich erkläre, warum. Der Südwestfunk hatte in seinem ersten Programm, also von da an in SWF 1, 4 Stunden am Vormittag von 8 bis 12 total dem Werbefunk ausgeliefert, der Deutschen Funkwerbung. Das war ein kommerzielles Unternehmen, das auf irgendwelche Weise dann eben mit dem Südwestfunk verbunden war. Und da hatten die pro Stunde 20 Minuten pure Werbung untergebracht, und zwar als Streuwerbung. Und es war irrsinnig erfolgreich, weil die hatten so in der Spur von Radio Luxemburg dort so einzelne Moderatorinnen und Moderatoren eingesetzt, die alle mit dem Vornamen nur genannt wurden, die Bärbel und die Waltraud und was, wer sonst noch, und der Jochen und. Und die plauderten zwischen den Werbungen und zwischen der meist deutschen Schlager- und Unterhaltungsmusik. Und es war für den Südwestfunk irrsinnig erfolgreich, weil es viel Geld brachte. und die Furcht der deutschen Funkwerbung und wahrscheinlich auch der Betriebsleitung war, wenn jetzt SWF 3 kommt und die aber keine Streuwerbung bringen, sondern nur eine Blockwerbung, und zwar begrenzt auf 5 Minuten pro Stunde, und die dann erfolgreich werden, dann werden wir im ersten Programm die Hörer verlieren. Also müssen wir die Musik so filtern, dass sie eigentlich nicht erfolgreich ist, also nicht breitenwirksam ist. Und damit hatten wir lange zu kämpfen. Ich erinnere mich wirklich an fürchterliche Auseinandersetzungen, aber das ist damals befolgt worden und der Walter Krause war dann zuständig für die Musik in SWF 3 und von da an ging über Jahre hinweg, bis wir dann schließlich auch in der Musik dann das Sagen hatten. Es war ein elender Kampf, eigentlich ein völlig unnützer Kampf.
Was Sie da gerade beschrieben haben in SWR 1, das ist ja so ein bisschen wie Radio Luxemburg auch geklungen hat, nämlich ganz viel Vorname, ganz viel Werbung, eine Vermischung von Werbung, Redaktion und vor allem ganz sanfte, weiche Themen. Es war ja SWF 3 was komplett anderes. Trotzdem hat Frank Elstner irgendwann mal gesagt, ihr wart die Killer von Radio Luxemburg. Würden Sie das unterschreiben?
Ja, das hat er mir mal gesagt. Er hat mir, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, da hat er mir gesagt, Sie machen mir schwere Sorgen. Ich muss noch was zur Information sagen. Eigentlich waren wir nicht gedacht als informationsträchtiges Programm. Das haben wir uns mehr oder weniger in der Redaktion auch angeeignet. Ich kann mich erinnern, dass es immer wieder senderinterne Proteste gab, sogar in den großen Intendantenkonferenzen wurde das angesprochen, dass SWF 3 doch Information mache. Und doch eigentlich nur Unterhaltung und Erläuterung allen höchstens zum Tagesgeschehen zu bieten hat. Und das haben wir eben Zug um Zug dann verändert, weil es eigentlich auch mit unserem Lebensgefühl und wie wir dann ja erfahren haben, auch mit dem Lebensgefühl und mit den Wünschen unserer Hörer dann überhaupt nichts zu tun gehabt hätte.
Wann haben Sie gemerkt, oh, da wird was erfolgreich?
Ja, wir haben eigentlich zunächst gedacht, wir machen ein gutes Radioprogramm und dann wird der Erfolg schon kommen. Der Erfolg ist aber verzögert nur eben durch die Musik. Man muss wissen, der Popshop hat ja vorher schon bestanden. Der hat ja Anfang der 70er Jahre angefangen und war aber am Mittag um 12 Uhr eigentlich ein Mittagsprogramm und sozusagen für Studenten und Schüler ein Radioprogramm. Das war durch die Musik natürlich sehr, das war der Hauptanziehungspunkt, war die Musik. Deshalb haben die eingeschaltet und man wusste genau, die Musik, die sortiert die Hörer.
Gab es dann irgendwann Rückmeldungen, Briefe oder woran haben Sie gemerkt, oh, das funktioniert?
Also wir haben es selber gemerkt an uns, indem unser Programm uns dann immer mehr selber gefallen hat, denn wir waren auch so, eitel nicht, aber wir haben ein Programm gemacht, für das wir stehen konnten. Und einher geht es natürlich auch dann mit unglaublich begabten Radiopionieren und an erster Stelle einer, der neue Türen aufgemacht hat, überhaupt im Radio, das war der Gerd Leinbach. Der hat angefangen mit Montagen und man muss sich mal vorstellen, das war nicht in irgendeiner digitalen Form ganz leicht, da Collagen zu erstellen, sondern die mussten ja immer ihre Spuren kopieren und dann überlagern und nochmal kopieren und kopieren, um das zu bringen, was wir dann Comics und Comedy nannten. Wir haben ja im Grunde, hat Leinbach mit das Radio Comic erfunden.
Haben Sie da mal Beispiele, ganz konkrete? Was geht auf Gerd Leinbach zurück?
Unsäglich viel. Also, wenn ich anfange, natürlich das Kennzeichnendste war der Knut Buttnase. Knut Buttnase mit seiner Frau Luise. Dann Herr Schniedelpool mit dem Ölkännchen. Und alles das, das wissen die alten Hörerinnen und Hörer immer noch. Das können die zitieren. Dann die Frau Dr. Eberlein, der auch der Leinbach das Gewand gegeben hat, praktisch in der Aufmachung. Guten Morgen, Frau Dr. Eberlein und alles.
Positiv
das.
Sollten Sie den Tag beginnen.
Dann König Dickbauch, Breitmaulfrosch, da ist natürlich dahinter auch der Michael Bollinger, der mit dem Leinbach wirklich eine unglaubliche Symbiose eingegangen ist. Die beiden waren ja Die beiden waren ja wirklich Radio-Revolutionäre, kann man sagen.
Wir müssen uns das praktisch vorstellen. Also saßen die zusammen in einem Büro, haben vor sich hingewurschtelt mit Bänderschnipseln. Wo haben die ihre Impulse hergehabt?
Ja, ich glaube, der Leinbach, das ist ein so hochbegabter, der hatte ja so unglaublich viel Komisches im Kopf und hatte die Begabung, das dann auch für andere hörbar zu machen. Der Bollinger ist wirklich von Haus aus ein erster Journalist, aber auch immer selber sehr viel mit Humor, immer ja auch im Privatleben zu tun hatte. Und der Gerd Leinbach war ja kein angestellter Redakteur, sondern war freier Mitarbeiter. Und wir hatten ja einmalig eigentlich im deutschen Radio auch ein Selbstfahrerstudio in der Produktion, die 110, in der man eben konstruieren, basteln konnte und in der ja unglaublich, es sind ja Hunderte, wenn nicht Tausende von einzelnen Beiträgen in Comic und Comedy entstanden sind.
Also ein kleiner, das müssen wir nur mal kurz erzählen, fensterloser Raum im Keller, voller Bandmaschinen. Und da haben dann Menschen, die basteln wollten, einfach gebastelt, ne?
Haben gebastelt, teils mit Kolleginnen und Kollegen aus der Technik, teils auch im Selbstfahrerverfahren. Und das ging oft in die Nacht. Wir hatten gar nicht so viel eigene Schneidezeit, um all das zu produzieren, was wir produzieren mussten. Wir sind dann auf der anderen Seite natürlich angeklagt worden vom Betriebsrat. Gewerkschaften haben rebelliert, weil wir selber gefahren sind, selber produziert hatten. Aber wir hätten das alles gar nicht leisten können, weil wir gar nicht so viele Schneidezeit, wie man das nannte, zur Verfügung hatten. An Selbstfahrer, selbstredend haben wir das dann weitergeführt. Aber im Laufe der Zeit sind dann die anderen Sendungen auch dazugekommen. Wir wollten ja die Techniker nicht arbeitslos machen, aber wir hatten gar nicht so viele zur Verfügung eigentlich.
Haben die trotzdem gleich mitgemacht oder war da auch eine Skepsis zu sagen, hey, ihr macht hier unseren Job. Es ist unser Job zu schneiden, unser Job Sendungen zu fahren. Haben Sie das zu hören gekriegt?
Das habe ich zu hören gekriegt, aber das war wirklich unberechtigt, weil es gab eine junge Riege von Technikerinnen und Technikern, die sehr, sehr gerne mit uns gearbeitet haben, die ihre eigenen Ideen eingebracht haben. Und das war auch immer meine Idee dabei, dass man sagen konnte, wir holen die in Produktionseinheiten rein. Und da hatten wir auf der anderen Seite in der Technik, in der technischen Direktion, einen, das war der Bertram Bittel, der für uns das Unglaubliche überhaupt gemacht hat. Der hat in der ARD die erste Jingle-Maschine selber hergestellt, selber entworfen und hat produziert. Weil das war damals im öffentlich-rechtlichen Rundfunk total verpönt. Also man hätte das in Amerika auch einkaufen können, natürlich bei anderen kommerziellen Stationen. Aber so ging das nicht und das wurde dann in der Hörfunktechnik, musste das dann selber konstruiert werden. Und der Bertram Bittel hat das dann gemacht, ist dann später der Chef der Produktion des Südwestfunks geworden.
Und da gab es ja einiges an Innovationen, die auch, glaube ich, dank solcher Leute wie Bertram Bittel überhaupt erst möglich waren. Oder lässt sich das denken, ohne dass bestimmte Leute an solchen Stellen mitgezogen haben?
Nein, das lässt sich überhaupt nicht denken ohne ihn. Ich komme jetzt wieder auf ihn zurück. Er hat mich eingeladen, mal mitgenommen nach Berlin, um damals bei Inforadio Berlin, das war ein kommerzielles Radio, um dort überhaupt mir mal ein digitales Studio zu zeigen. Und ich war so fasziniert, ich glaube, ich habe schlecht geschlafen, weil ich mir ausgedacht habe, was das für unseren Betrieb bedeutet hätte oder dann auch hat, wenn man sowas dann übernimmt und sowas macht.
Wie ging das dann weiter? War das so ein schleichender Prozess? Gab es da auch Widerstände aus anderen Bereichen des Hauses zu sagen, Leute, ihr verletzt hier permanent Grenzen?
Ja, das gab es durchaus. Also im Hause selber, es gab natürlich Techniker, die sagten, das verkommt alles, es verwahrlost alles, wird nicht mehr auf, also zum Beispiel die Leute, die Hörspiele oder große Übertragungen gemacht haben, Konzertübertragungen, die haben mit Grauen gesehen, weil halt nicht alles so perfekt war, wie sie es gerne hätten hören wollen. Und dann gab es auf der anderen Seite eben Hochbegeisterte, selbst in der Ü-Technik, also in der Übertragungstechnik, als wir nachher anfingen, als erste in Deutschland überhaupt Live-Pop- und Rockkonzerte live zu übertragen. Das heißt, da ist dann der Ü-Wagenzug hingefahren und hat dann von einem großen Popkonzert mit wirklich allen Größen des internationalen Popgeschehens, die da aufgetreten sind, hat dann übertragen und es hat den Technikern Spaß gemacht. Ich kann mich erinnern, wirklich der Daniel Giese, der sonst mit den großen Sinfonieorchestern gearbeitet hat, der hat mit Leidenschaft, mit hoher Begeisterung waren die Ü-Techniker dann dabei, ihre Mikrofone, man muss sich das mal vorstellen, was sind ja total andere Bedingungen, wenn man ein Rockkonzert vom Ring dann live überträgt. Also es war auch für unseren, ich nenne mal Kompagnolen Fritz Rau, der ja auf der anderen Seite der Veranstalter mit war, aber es war wirklich eine große Öffnung von Toren und Türen, was wir damals in der Ü-Technik gemacht haben.
Wie müssen wir uns die Zusammenarbeit mit jemandem wie Fritz Rau vorstellen? Der war ja wirklich ein ganz großer dieser Organisatorenbranche in Deutschland.
Ja, das war großartig, weil ich kann wirklich sagen, es war zwischen uns ein richtig freundschaftliches Verhältnis. Er hat dann sein Badisch ausgespielt, wie er gemeint hat, und ich habe dann auf Schwäbisch mit ihm gesprochen. Und ich habe halt die Bedingung immer wieder gestellt. Man muss wissen, damals war Usus in Deutschland, dass die Radiostationen Konzerte, große Rockkonzerte, Popkonzerte nur präsentiert haben. Also die haben im Grunde Werbung gemacht in ihrem Radio und haben darauf hingewiesen und haben dann halt Karten gekriegt oder haben dann plakatiert, sie sind dabei. Aber sie haben nie Übertragungsrechte gekriegt. Und diese Übertragungsrechte, da habe ich mir gesagt, wir sind ein Riesenprogramm. Wir hatten damals ja über 8 Millionen Hörer, das muss man sich heute mal vorstellen. Und das ist ein Wert an sich, wenn wir für eine Pop-Rock-Musikveranstaltung jetzt Werbung machen. Und dann habe ich zu dem Fritz Rau gesagt, ja, aber wir dafür, so fing das dann an, dafür müssen wir aber eine Anzahl von Titeln übertragen dürfen. Und dann hat er mit seinen, mit den Künstlern, ich meine, das handelt sich um Elton John oder Prince oder Queen oder
Genesis war dabei.
Genesis.
Später Bab, ja.
Tina Turner, alles das war dabei. Und das ist auch anders damals gewesen als heute. Die Künstler waren nicht drauf aus, Direktübertragungen zu machen, weil die haben ihr Geld damals ja durch die Plattenverkäufe verdient. Das heißt, die hatten unglaublich Schiss davor, vor den sogenannten Bootlegs. Das heißt, dass wenn wir live übertragen, dann hocken zu Hause Hunderttausende von Hörern und die nehmen das auf ihre Kassetten auf.
Und das haben sie auch gemacht.
Und das haben die dann gemacht und es war dann natürlich auch zu sehen. Am anderen Tag nach den Konzerten ist dann in den Szeneblättern meistens, zum Beispiel in Berlin dann, in City sind dann x Anzeigen erschienen, in denen dann SWF 3 Konzert in Ludwigshafen oder da oder dort angeboten wurden. Die haben das dann verkauft als Kassettenmitschnitte, ne?
Also ich habe im Archiv mal geguckt, da gibt es von Queen einen Mitschnitt von einem Live-Konzert in Mannheim, glaube ich. Das war von Bab, irgendwo in der Nähe von Karlsruhe 1982. Und ich habe beim Hören gedacht, die sind unglaublich gut gemischt, die klingen fantastisch. Das muss doch eine Bedrohung sein für jeden, der Platten verkaufen will, oder?
Also Sie haben unsere Aufnahmen gehört.
Was SWF 3 damals gesendet
hat. Ja, aber auf Kassette war das wahrscheinlich doch etwas nicht so ganz. Also ich will erzählen, dass der Fritz Rau natürlich fürchterliche Schwierigkeiten hatte, das den Künstlern klar zu machen. Und Spruch, wenn ich dann wieder meine Bedingungen gestellt habe, dann hat er zu mir gesagt, Stockinger, du bringst mich noch ins Grab. Und bei einem Fall, das war Prince in Mainz, glaube ich, der hat uns in einem Konzert dann vorher den Stecker rausgezogen. Wir hatten Verträge für die Konzertdirektübertragung. Und alles war perfekt und ich setze mich in meinen Redaktionsraum hin und mache meinen Lautsprecher an und denke, ah, jetzt Prince live.
Nein.
Und da war nichts.
Wie geht man damit um in so einer Situation? Ja. Man sagt, ich habe ein Stück Papier, da steht drauf, dass ich das darf, aber ich will auch keinen Ärger machen.
Ja, der Bernd Mohoff, der war Moderator am anderen Ende, der war dabei bei Prince. Und der drang dann zu mir durch und sagte, es ist furchtbar, der Prinz hat den Stecker gezogen. Und er hat offensichtlich selber das Übertragungskabel, what the fuck is SW3?
Never heard of. Never heard. Aber da wurde dann auch nicht im Nachhinein Ärger gemacht, sondern man hat gesagt, was sollen wir denn jetzt machen, oder?
Wie nee, geht man damit um? Wir haben eigentlich das so wie ein Kredit genommen auf künftige Veranstaltungen. Was wäre jetzt geholfen, wenn wir einen Rechtsstreit gemacht hätten? Wir sind drüber weggegangen, haben dann, Fritz Rau hat dann eine andere große Übertragung dann wieder vereinbart.
Und die fanden dann ja auch statt.
Die fanden dann, also manche waren ja wie die Hollies, die haben Aufnahmen aus Mainz in der Rheingoldhalle dann für ihre LP verwendet. Das, bis heute steht das drauf, da sind wir noch verzeichnet. Ne? Da,
haben die gefragt?
Die haben gefragt.
Ja, die haben dann Qualität.
Das, ne? Ja, das war der Giese damals, glaube ich, der da drin war, der das gemacht hat. Ja.
Kommen wir nochmal zurück zur Studiomusik. Es gab ja früher die M2. Welche Rolle spielte die für SWF3? Also eine Musikredaktion, die nicht Teil der Redaktion da von SWF3, so zumindest glaube ich, mich zu erinnern. Ist das richtig?
Das ist richtig. Das war der Konstruktionsfehler von Anfang an. Das heißt, am Anfang haben ja der Musikchef, der Chef aller Musik beim Südwestfunk, das war der Emmerich Smoller. Und der Emmerich Smoller war ja ein hoch angesehener Dirigent, der da auch das Rundfunkorchester des Südwestfunk in Kaiserslautern geleitet hatte. Und den hat man zum Musikchef gemacht, der ein hochfähiger Mann, mit dem ich damals beim ORF auch war. Wir haben da so Reisen. ORF ist übrigens wichtig zu erwähnen, weil Ö3 damals in Europa oder im deutschsprachigen Raum das erste Popradio war, also Popmusikradio. Und die hatten auch die Dreiteilung wie die BBC in Ö1, Ö2, Ö3. Nur waren die viel in ihrem Konzept viel kleinteiliger eigentlich. Die haben keine so großen Sendestrecken gemacht wie wir, sondern die haben so 30-Minuten Sendungen gehabt und waren in der Moderation eben, das was wir vorher besprochen haben, waren doch eher sehr konventionell. In manchem da hat die Luise Martini zum Beispiel moderiert. Oder also das war dann schon noch alte Radioschule.
War das dann nicht schwierig, irgendwann immer wieder auf einen Bereich zugehen zu müssen, der nicht zu SWF3 gehörte und sagt, Leute, wir wünschen uns die Musik ein bisschen anders, als ihr sie programmiert?
Ja, das ist so gewesen. Ja, dahinter stecken dann auch so persönliche Animositäten und es war eigentlich fürchterlich schwierig, aber im Laufe der Zeit ist es dann gut geworden. Natürlich hat die Industrie auch gemerkt, welches Renommee eigentlich mit SWF3 einherging. Ich meine, wenn man 8,4 Millionen Hörer hat, das ist schon ein Gewicht. Und die sogenannten Senderbetreuer haben dann alles getan, um ihre Produkte eben an die Redakteure zu bringen. Das ist insgesamt ein problematisches Thema immer gewesen im Deutschen Rundfunk, weil man muss wissen, da gab es vorher grässliche Geschichten wie die sogenannten Programmgestalter, also die Musikredakteure, eigene Kompositionen dann untergebracht haben in den Programmen. Das ist dann auch aufgeflogen zum Teil und ist dann thematisiert worden im Spiegel und sonst war es ein ewiges Thema gewesen.
Wie groß war dann der Einfluss der Musikindustrie? Da gab es ja wirklich sehr, sehr enge Verbindungen, auch zu Musikredaktionen. Könnt ihr nicht mal dieses spielen, könnt ihr nicht mal jenes spielen?
Also ehrlich gesagt, da habe ich im Einzelnen nicht dahinter geguckt. Ich hatte ja auch im Grunde keinen Einfluss. Ich habe es vermutet. Ich habe es vermutet, aber ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich das auch gegeben. Allerdings nach meiner Zeit, schon in der Pension, habe ich dann Dinge erfahren, für die ich mich wirklich geschämt habe, dann zu erfahren, wie einzelne Leute, einzelne Musikredakteure profitiert haben von der Industrie, um Titel zu platzieren.
Also dünnes Eis aus heutiger Sicht.
Das ist ein dünnes Eis. Mit etlichen Einbrüchen, wenn es... Ja. Also es hat sich dann im Laufe der Zeit auch gebessert. Die haben dann auch in der Musikredaktion Abhören Gemeinsames gemacht und dann bewertet. Das war auch die Folge dann eben solcher Geschichten.
Gucken wir mal auf das große Ganze. Können Sie sich an den Moment erinnern, wo Sie sagen, jetzt ist SWF 3, jetzt fliegt das Programm, jetzt ist es erfolgreich, jetzt ist es relevant, jetzt kommt niemand mehr an uns vorbei?
Das lässt sich so direkt nicht jetzt vom Datum her, kann ich das nicht sagen. Aber man muss die Anfänge sehen. Am Anfang, als wir wirklich mickrig im Aufstieg waren, da bin ich samstags, bin ich nach Karlsruhe gefahren, da war der Möbelmann, eine riesige Firma, also ein großes Möbelhaus mit einer riesigen Phono- und Radioabteilung. Und da war Anfang der 80er Jahre dann, als die kommerziellen Radios kamen, da waren in der Radioabteilung die laufenden Radios auf Welle Fidelitas oder sonst was eingestellt. Und da bin ich immer hingegangen und hab die Skala dann auf SWF 3 gestellt.
Und das Programm wurde ja tatsächlich auch immer erfolgreicher. Wie war das innerhalb der Redaktion? Gab es sowas wie eine Qualitätskontrolle? Wir kennen die berühmten Abhörsitzungen. Wer hat wie eingefordert, was SWF 3 eigentlich sein wollte?
Also ich denke, dass wir uns, ich habe ja vorher schon erzählt von dem Seminar in Tübingen, dass wir zu einem Common Sense gekommen sind, dass wir also wussten, was ist SWF 3 und was ist SWF 3 nicht. Und da ist eben so, SWF 3 pur hat immer bedeutet, wahrhaftig zu sein. In Wort und Ton und Inhalten sollte es stimmig und ehrlich, aufrichtig und durchschaubar sein. Und dann hatten wir so Kriterien, wir haben es dann niedergeschrieben in eine Fibel, alle unsere Grundsätze, also wo man zum Beispiel gerade Wortwiederholungen, wo man dann auch Sätze, die dann in ganz anderen Rundfunkstationen übernommen wurden, wie ein Eichhörnchen ist ein Eichhörnchen und kein putziger Nager.
Der berühmte putzige Nager, der hat es auch weit gebracht, so in der Lehre, oder?
Ja, das ist in der Tat so. Das wird mir heute immer noch erzählt. In anderen Funkhäusern hat man das dann auch wahrgenommen, dass wir sowas hatten wie eine Fibel, so Grundsätze, wobei wir hatten Begriffe dann wie Spiralmoderation, also ewig und breit kreisen und nicht zum Punkt kommen. Oder die Länge auch, sektorale Berichterstattung, dass man nicht ein Universum aufmachen muss bei einem Thema, sondern einzelne Themen herausgreifen kann.
Da haben mir Kollegen gesagt, Fred Schnatter gab es ja auch mal als Begriff, sagt er Ihnen noch was?
Der hat ja wahrhaftig gelebt und der ist sogar bei einer anderen Radiostation, bei einem anderen Funkhaus, sehr hoch gestiegen. Fred Schnatter war für uns der Begriff eines plappernden Moderators, der also heißen Dampf abgelassen hat und keinen Inhalt geboten hat.
Fred Schnatter, lassen wir es so stehen. Das GAN-Prinzip hat ja auch SWF 3 lange überlebt. Also Gesprächswert, Unterhaltungswert, Nähe, Nutzwert etc. Ja. Ganz besonders, ja. Wo kommen diese Begriffe her? Waren die von der ersten Sekunde an dabei oder hat sich das ergeben?
Nee, das hat sich ergeben, weil wir immer um unsere Arbeit gekreist sind. Wir haben ja viel mit unseren Erzeugnissen uns abgegeben und das war ja die Abhörkonferenzen, wo wir jeden Tag hat der Chef vom Dienst ein Band rausgegriffen, wie er dann meistens sagte, blind, ohne Tücke. Und dann ist eine ganze Sendung abgehört worden. Das heißt, es war ein Moderationsmitschnitt immer. Wenn das Mikro aufging, ist die Bandmaschine angelaufen und hat aufgenommen, was der Moderator oder die Moderatorin gesagt hat.
Und dann wurde das ja in diesen von Ihnen gerade zitierten Abhörkonferenzen vorgeführt. Gab es die auch von Beginn an oder haben die sich dann auch mit der Zeit etabliert?
Nee, die gab es von Anfang an. Das haben wir uns klar gemacht. Wir müssen über das reden. Und es ist auch, also das geht auch darauf zurück. Ich habe bei SWF 1, bei den Aktuellen gearbeitet und ich habe da auch unter anderem das Mittagsmagazin Heute Mittag moderiert. Und ich war kein guter Moderator. Ich habe das da gemerkt nach einer Sendung, Mensch, du warst heute richtig schlecht. Und dann bin ich in die Redaktion gekommen. Dann hat niemand was zu mir gesagt. Und dann habe ich die Kolleginnen und Kollegen gefragt, habe gesagt, haben Sie es gehört? Und da waren die Antworten, nee, ich konnte gerade nicht. Oder der andere dann, der mit mir freundschaftlich dann verbunden war, der sagte, ah, das war doch okay, oder? Ja, doch, war doch ganz gut. Und ich habe gemerkt, die lügen mich an. Wahrscheinlich haben sie gedacht, ach, wie schrecklich, oder war es, vielleicht war es auch gar nicht so schlimm, aber ich habe so empfunden und ich habe gedacht, Mensch, wir senden für Millionen Hörer, da wird es doch auch möglich sein, dass wir über unsere eigene Arbeit sprechen. Die hätten mir mehr geholfen, wenn sie gesagt hätten, du, das hier war, mach das lieber so oder so, aber das fand nicht statt. Und da habe ich so in mir gedacht, Mensch, wenn du mal irgendwas zu sagen hast, dann wird über die eigene Produkte wird dann gesprochen.
Musste die Redaktion das lernen, damit umzugehen, oder lief das von der ersten Sekunde an schon gut?
Nee, ich glaube, das war für uns alle, also ich meine, ich habe ja damals auch moderiert, ich bin ja genauso vorgeführt worden und manche Kollege, ich kann mich noch gut erinnern, der hatte besonders spitz, ist er umgegangen, war ja berechtigt, durchaus. Ja klar, aber wir haben das alle erleiden müssen und da gab es ja dann auch von Leuten, von denen wir uns dann getrennt haben, aus dem oder dem Grund, die haben dann auch erzählt bei uns, es sei ja furchtbar, das sei ein Schlachtfest und ich würde fürchterlich umgehen mit den Kollegen und. Aber die dabei waren, können ja heute was dazu sagen und wir haben uns alle gewöhnen müssen an die gegenseitige Kritik. Ich meine, das gab natürlich auch heftig. Ich kann mich erinnern, dass manche Probemoderation total abgelehnt wurde. Mit Abscheu wurde da reagiert. Ich weiß heute noch, die Leute, die den oder den auf keinen Fall in der Redaktion haben wollten oder im Programm haben wollten. Also die Kritik hat sich aber oft dann ausgeglichen wieder.
Was gut ist, hat ja manchmal eben auch negative Seiten. Hatten Sie das Gefühl, hier und da, jetzt wird diese Abhörkonferenz auch für persönliche kleine Rachefeldzüge missbraucht?
Ja, wo Menschen sind, wird ja nach Menschenart operiert. Das ist ja völlig klar. Aber ich glaube, dass insgesamt die Redaktion schon, das sind immer Anwälte auch gewesen dann für, also wenn so etwas persönlich wurde, ich glaube, da, mich richtig zu erinnern, dass dann auch Anwälte, die dann eingesprungen sind und korrigiert haben. Also in der Gesamtsicht ist das bestimmt gerecht gewesen, wie ich heute mich erinnere.
War das auch so, dass Sie das Gefühl hatten, ja, da ist jemand jetzt gerade sehr schwach, die Kritik ist berechtigt oder auch nicht, aber jetzt muss ich auch mal Leute schützen?
Ja, habe ich vermutlich auch gemacht. Aber ich war immer der Meinung, es muss eine oder muss eine ertragen, weil den Hörern wird es ja auch zugemutet eigentlich. Also vielleicht habe ich auch mal jemanden nicht so hart dann kritisiert, wie es eigentlich vom Produkt her nötig gewesen. Kann schon sein, weiß ich aber nicht.
Haben Sie als Programmchef rausgenommen zu sagen, nee, das machen wir jetzt nicht in der Konferenz, mal unter vier Augen in meinem Büro?
Nee, das habe ich nie gemacht.
Sondern das wird gesendet, darüber müssen wir reden.
Ja, das wäre ja auch ganz schlimm gewesen. Also das hätte ich auch für unfair gehalten. Da hätte ich ja dann, also wie man...
Wo fängst du an, wo hörst du auf?
So ja, ja, vor allen Dingen, ich wollte ja auch keine Lieblinge mehr da oder dass jemand dann spekuliert, ja, der ist ja, hat er beim Chef besonders gutes Steinbrett. Also nein, das habe ich nicht gemacht.
Aber die Versuche wird es ja gegeben haben, Liebkind beim Chef zu sein. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich erinnere mich nicht so. Nee, also ich glaube nicht. Also ich, ja, mir ist jetzt nicht so, also Schleimbeutel habe ich da nirgendwo gesehen. Ich glaube, das haben die auch aus Achtung, glaube ich, nicht gemacht.
Es ist ja, glaube ich, auch über Abhörkonferenzen Elmar Hörig mit ins Programm gekommen. Zumindest habe ich gehört, da wurden gerade die ersten Sitzungen abgehört, die ersten Sendungen abgehört, sehr kontrovers besprochen. Können Sie sich da noch dran erinnern?
Da kann ich mich sehr gut erinnern, weil das wirklich in zwei Fällen habe ich anders entschieden. Sonst haben wir so eine Art von Mehrheitsentscheidung gehabt beim Abhören. Also wenn angekommen ist, war meistens, ja, wir versuchen es, gibt da eine Probewoche im Programm auch. Und das war so ein Allgemeinbild. Geht oder geht nicht. Und bei Hörig erinnere ich mich wirklich, dass da Abscheu und Empörung in der Redaktion gab. Ich kann mich an einzelne Kollegen sogar noch erinnern, die dann gesagt haben, sowas will ich nicht in unserem Programm hören. Und dann habe ich wirklich Veto angelegt gegen die Mehrheit, weil ich habe mich genau erinnert, der Hörig hatte etwas gebracht, was im deutschen Radio sonst nie zu hören war. Der hat so situative Konstellationen gehabt in der Moderation. Der hat, hey, so ist er mal reingekommen. Oder so unvermittelt, ne? Das ist mit der A, der ist reingeplatzt in der Sendung, in der Situation, mit einem Aufschrei, mit einer Meinung, mit einem Hörbild oder was auch immer. Und das hat es im deutschen Radio noch nie gegeben gehabt. Das habe ich in England gehört, bei der BBC in der Tat. Das ist ja auch kurios. Ich habe mir dann von einer Freundin in England habe ich mir Kassetten immer schicken lassen. Anders konnte man ja an die BBC gar nicht kommen. Und dann habe ich schon so Eindrücke gehabt, auch Kettle Radio oder wie die Stationen hießen. Das war ein ganz anderer Stil und den hat Hörig vermutlich auch aus England importiert.
Wie ist er überhaupt zu SWF 3 gekommen? Ist er auf das Programm zugekommen?
Er war ja Lehrer, damals Sportlehrer und Englischlehrer bei den ländischen Anstalten.
In Sasbach?
In Sasbach und da hat er wahrscheinlich SWF 3 entdeckt selber und hat sich beworben bei uns.
Per Kassette?
Das glaube ich mit Kassette, ja.
Und das haben Sie gehört, soweit Sie es noch wissen, sagen, oh, der hat was, da ist irgendwas Besonderes, aber wenn ich den nehme, das wird Ärger geben. War das klar?
Nee, das war nicht klar. Kassette, wenn eine Kassette mitschickt, an mich schickt, dann habe ich die gehört und dann habe ich praktisch dann in die Redaktion ihn ja eingeladen dann. Dann durfte er kommen, durfte eine Woche mitlaufen und am Ende der Woche dann eine Probemoderation abgeben.
Und dann gab es ja in der Abhörkonferenz durchaus Kritiker. Wieso hat er sich trotzdem durchgesetzt?
Also da habe ich, das war mein Veto, glaube ich, ja. Ich erinnere mich, bei einem anderen Moderator habe ich das auch gemacht. Der ist auch voller Abscheu damals quittiert worden in der ersten Moderation. Und da habe ich ähnlich reagiert, habe ich auch so gefühlt. Der ist heute noch dabei, der ist noch bei SWR 3 heute.
Jetzt sprechen wir nicht über Namen.
Nein, Namen. Okay.
Bleiben wir bei Elmar Hörig. Wo war der Punkt, wo Sie gemerkt haben, der wird extrem erfolgreich? Der verändert aber auch ein bisschen das SWF 3-Format.
Ja, wo, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe natürlich mit Freude gehört. Er selber hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit unglaublich entwickelt. Er hat ja akustisch immer mehr gemacht. Hat dann ganz die Serien Captain Kip Dotter. Und da ist ja, es war ja wirklich dann eine Flut von Innovationen, die da drin war. Ne? Das ist sowohl vom Wortwitz als auch von der Produktion her. Das war ja nach Gerd Leinbach war ja er der Nächste, der die nächste Stufe dann genommen hat. Und ist ja dann auch kopiert worden. Ich meine, ich glaube, kein Moderator in Deutschland ist so oft kopiert worden wie Elmar Hörig.
War die Akzeptanz bei Hörerinnen und Hörern gleich da oder mussten sie sich genauso gewöhnen wie die Redaktion? Wissen Sie das noch?
Ich denke, dass sie sich auch gewöhnen mussten. Ich meine, die Protestbriefe gab es selbstverständlich bei Hörig auch. Also, oder nicht auch, sondern gerade. Ja. Aber Protestbriefe gab es bei vielen von denen, die später. Ich erinnere mich an die Protestbriefe gegen Anke Engelke, weil die so eine helle jugendliche Stimme hatte. Ein Brief war dann, ach, ich dachte, in Deutschland sei Kinderarbeit verboten. Und sie beschäftigen eine unerträgliche Person, die redet ja wie ein Kind und oder Heidenreiches wegen ihrer schnottrigen Art oder auch wegen der Stimme natürlich angegriffen worden. Kleber, weil er am Anfang so ein Kiekser in der Stimme hatte.
Klaus Kleber.
Klaus Kleber, ja, ja. Mhm. Ja, ja.
Sie haben den Namen gesagt, Anke Engelke. Wie ist Anke, die damals ja noch sehr, sehr jung war, wie ist die zu SWF 3 gekommen? Die hatte ja eine Radio Luxemburg-Vergangenheit.
Ja, und ZDF-Vergangenheit. Die hatte unser Kollege Gunnar Schulz-Burkel auf die aufmerksam gemacht. Der hat die gehört, gesehen und hat dann gesagt, die wäre was für uns, sollten wir mal probieren. Und da haben wir sie eingeladen und dann hat sie bei uns angefangen, ja.
Aber glaube ich, am Anfang war es ja zumindest nach allem, was ich höre, für Sie auch nicht so ganz einfach. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ja, ich habe sie so erlebt, dass sie völlig zu Unrecht übrigens ein ganz bescheidenes, sagen wir, Mädchen war, die eigentlich scheu war, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mich erinnern, dass sie am liebsten von draußen unter der Tür die Redaktionskonferenz mit angehört hat und dass ich sie ein paar Mal richtig reingebeten habe, weil nämlich auch Lob ja auch gab bei uns wirklich. Und sie hatte bei uns eine Frühsendung von 4 bis 6, Musik mit unterhaltsamen Worten. Und das hat die vom Fahren her und von allem, das hat die so großartig gemacht, dass der Walter Schumacher, erinnere mich, Walter Schumacher und ich, wir haben in derselben Konferenz mal gesagt, aber jetzt wird es Zeit, dass sie Popshop moderiert. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Frau Engelke, Sie sollten jetzt in den Popshop wechseln. Und dann hat sie sich gewehrt und gesagt, ach nein, ich habe doch da morgens und das mache ich so gern und da bin ich für mich. Also sie hatte das so fast bildlich ausgedrückt. So eine Scheu, ja, sie will lieber dort sein, wo sie kaum jemand hört und ist aber dann zu ihrem Glück in den Popshop gewechselt und von da in die Gagtory, was ja auch eine Produktion war, die wir hatten, das heißt in öffentlichen Veranstaltungen, so eine Truppe von, ja, was waren das, eigentlich waren es Moderatoren und Redakteure von
SWF. Ein wilder Mix von Menschen, ja.
Ja, die Gagtory machten. Eigentlich ein Kabarett war das.
Reden wir über die Gagtory. Wie ist die denn überhaupt entstanden?
Die ist, glaube ich, entstanden eben aus unseren Comics und Comedy-Beiträgen, die wir im Programm hatten und die ja riesig geliebt wurden von den Hörerinnen und Hörern. Ich meine, wir hatten... Die Großen sind ja vielen immer noch in Erinnerung. Und da waren ja auch so geniale Schöpfungen wie Feinkostzip, Höllentrip bei Feinkostzip. Der Andreas Müller und der Gerold Hug ja gemacht hat. Der Gerold Hug hatte die Idee, der Andreas Müller hatte ja perfekt produziert.
Und im Grunde der Urschlamm war ja Feinkost Fitterer in Baden-Baden auf dem Weg zum Funk.
Den es tatsächlich gab. Und ich erinnere mich, wie Gerold Hug mal kam und von der Frau... Werwolf erzählte eine Frau, die dicht behaarte Arme hatte wohl und das war so perfekt im Radio und dann hatten wir ja öffentliche Veranstaltungen, dann gab es Möglichkeiten, solche Szenen Auftritt zu machen und der Höhepunkt war ja, glaube ich, schon bei unserem 20-jährigen Bestehen bei dem riesigen Funkfest, das wir gemacht haben auf der Funkhöhe in Baden-Baden. Da sind die ja alle aufgetreten und es war Begeisterungsstürme da und da hatte Anke Engelke ja einen wesentlichen Teil, weil sie alle Frauenrollen natürlich spielte.
Wissen Sie noch, wo der Punkt war, dass man gesagt hat, die können wir als eigene Truppe durch die Hallen im Sendegebiet schicken?
Aber einen Punkt kann ich mir da nicht sagen. Wir haben dann eben immer mehr öffentliche Veranstaltungen gemacht. Und dann ist die Gagtory selbstständig geworden. Und ist dann selbstständig auch, ist ein Riesenrenner geworden. Ne? Aber auch einmalig. Ich bin wieder wie der Reiter am Bodensee, der mal hinter sich guckt und sagt, Mensch, das alles haben wir gemacht.
Mit dabei damals Andreas Ernst, an die ich mich erinnere, Sascha Zeus, Michael Wibitzki natürlich, richtig. Andreas Müller, Anke Engelke, Efi Seibert.
Und die Schmicko war dann.
Katrin Schmick. Schmicko war selbstverständlich. Tolle Auftritte, tolle Mannschaft. Ich glaube, wer die mal live gesehen hat, der vergisst das im Leben nicht mehr. Wer ist so der größte Comedian für Sie bei all dieser Truppe?
Also ich mache überhaupt kein Ranking, da bin ich zugegen. Ich habe kein Lieblingsbuch, keine Lieblingsmusik, sondern Gutes ist gut, Schlechtes ist schlecht und die sind alle gut.
Und die waren ja auch immer erfolgreich, glaube ich, ne? Wenn die auf Tour waren, immer ausverkauft.
Ja.
Teddy Schulze war dabei.
Teddy Schulze. Und dann haben sie ja, dann ist ja Anke Engelke damals praktisch vom Fernsehen abgeworben worden und dann hat Katrin Schmick ja ihren Part dann übernommen.
In sehr kurzer Zeit sehr gut, man muss es einfach sagen. Wie war das, als die Anke so langsam zum Fernsehen ging? War das auch ein schleichender Prozess? Ich kann mich entsinnen an die 90er Jahre, die erste Produktion der Wochenshow, glaube ich, die damals in Köln war. Ja, ja. Wann ging uns Anke verloren?
Ich weiß nur, dass wir uns in unser Schicksal eben gefügt haben, weil das halt klar ist. Du kannst ja solche Größen auch nicht auffallen dann. Aber sie ist ja immer auf irgendeine Weise dem Radio treu geblieben. Sie hat ja mit dem
Christian Thees
dann ewig, das gibt es ja heute, glaube ich, noch.
Jetzt habe ich die beiden lange nicht mehr gehört, zumindest nicht als C-Team. Als Podcast gibt es die beiden bis heute noch. Ganz genau, ja, ja. War das so eine Geschichte, weil sie eben sagten, okay, Fernsehen, was will man machen? War das immer so die Gefahr von Radio? Eines Tages, wenn jemand gut ist, erfolgreich ist, kommen die vom Fernsehen und versuchen, die Leute abzuwerben.
Ja, so ist es. Aber auf der anderen Seite ist natürlich, gilt ja auch das Gesetz im amerikanischen Radio, Video kills the radio star. Das ist klar. Wer dort halt dann gut ist, der hat dort andere größere Möglichkeiten. Wäre ja auch blöd, wenn man dann sagen würde, nee, du darfst nicht. Oder na, sie hat ja dann auch auf andere Weise, hat man ja nie vergessen, auch bei Elke Heinreich, eigentlich kommt sie von SWF 3.
Und die Guten, es ist meine These, haben nie den Kontakt zum Radio verloren, auch wenn sie Fernsehen gemacht haben. Ne?
Wenn ich hin und wieder... Beispiel ist Elke Heinreich, wenn die in Stuttgart ist und mich besucht und ich gehe mit ihr essen in der Markthalle, dann kommen die Menschen an den Tisch und sie sagen, oh, sie sind das doch, ich habe sie an der Stimme erkannt. Und dann erzählen die von Radiozeiten, die sagen nicht, also da waren sie doch im Fernsehen so. Und das sagt sie selber auch, dass die Leute sich an die SWF3-Zeit erinnern, als sie Popshop moderiert hat und dann natürlich als Else Stratmann.
Dann legendär?
Legendär wurde. Und da kann ich mich gut erinnern, wie die entstanden ist bei SWF 3. Elke Heinreich war damals freie Mitarbeiterin bei uns und hat alle möglichen, unglaublich vielseitige Beiträge gemacht, Buchbesprechungen und. Und da kam sie mal zu mir in der Redaktion, in die Redaktion zu mir und sagte, ja, sie war in Iffezheim beim Pferderennen mit ihrem Mann. Und da habe hinter ihr ein Ehepaar aus dem Ruhrpott gestanden und die hätte sich über die Pferde unterhalten. Und dann sagte sie, ah, da probiere ich was drüber, das glaube ich, da kann ich was mit anfangen. Und aus der Frau, die dort über die Pferde da gesprochen hat, da hat sie dann die Else Stratmann gemacht. Und dann kam sie am anderen Tag und sagte, ich habe da jetzt das gemacht und das war dann Else Stratmann mit Willi, ihrem Mann.
Und es war ja über viele Jahre super erfolgreich, ne?
Ja, ja, da gab es Bücher, da gab es Schallplatten, da gab es, also, und dann Fernsehen, die ist ja dann bei den Olympischen Spielen in Seoul mit dem ZDF mitgereist und hat von dort ihre Kommentare gemacht als Else Stratmann. Also es war, deshalb sage ich immer Elke Nationale.
Wie ist die denn von Köln nach Baden-Baden gekommen? Normalerweise ist man ja beim WDR dann und da... Aber sie hat ja dann bei SWF 3 angeheuert.
Nee, das ist, glaube ich, nicht über Köln gekommen, sondern die ist über München gekommen. Sie war ja in München, hat sie ja studiert. Das darf man auch nie vergessen, das ist ja eine unglaublich von ihren intellektuellen Fähigkeiten und vor allen Dingen auch von ihrem Fleiß her, also beispielgebend. Wenn sie was macht, macht sie das ja unglaublich gründlich. Also das ist nicht so ohnehin irgendwas da geschrieben, sondern das ist großartig fundiert. Und sie kam mit ihrem Mann aus München und hat im Popshop bei Walter Krause damals angefangen. Da hat sie moderiert, zuerst Beiträge gemacht und hat dann auch größere Sendungen gemacht und ist dann eben übernommen worden von SWF. Was heißt übernommen? Sie ist da geblieben. Wir haben ja in den Popshop weitergemacht. Sie hat dann später die Funkboutique, eine Morgensendung moderiert.
Und wie kam sie von da nach Köln? Also wo hat SWF 3 sie so ein bisschen verloren, sage ich mal?
Ah, das war dann natürlich auch der Erfolg. Die haben ja alle nach ihr gegriffen. Und es war für sie natürlich dann wahrscheinlich besser, sich dort niederzulassen. Dann, sie hat beim WDR viel gemacht und ja, so ist der Lauf der Dinge.
Ist das nicht auch so ein bisschen Schicksal des Programmschiffs von SWF 3? Immer wenn jemand gerade so ein bisschen erfolgreich wird, oh je, wann kommen die anderen, wollen auch was vom Erfolg haben? War das immer Teil der Geschichte?
Naja, das ist aber so im Leben. Ja. Das haben doch alle Karrieren so gemacht. Wenn Sie heute mal gucken, wie die großen Stars, wo die angefangen haben, wo die Kabel getragen haben und wo sie dann am Ende waren, also so ist halt das. Das ist ja auch ein Glück für die Menschen. Und für uns ist es doch schön, wenn wir sagen, ach, die war mal eine von uns.
Und da gibt es ja einige, auch viele finde ich so aus dem Köln-Bonner Raum. Als ich noch nur Hörer war, wusste ich, da ist ein Frank Plasberg, der kommt aus Köln, Michael Wirbitzki aus der Region, dann kam noch Christian Gramsch aus der Ecke, noch einige mehr. Wie kam es, dass da so eine Köln-Verbunden oder Rheinland-Verbundenheit da war?
Na, ich glaube, das lag an der Kölner Bucht, weil wir da reingestrahlt haben, ja, nach Nordrhein-Westfalen. Und der WDR eben ganz spät erst ein konkurrierfähiges Programm mit 1 Live dann etabliert hat. Vorher haben die ja komisch experimentiert. Und wir haben eben viele, viele Hörer in der Kölner Bucht gehabt, was auch die Politiker natürlich dann wussten und nutzen wollten. Ich erinnere mich, wie der Westerwelle immer in den Popshop drängte.
Damals noch Juli-Chef, ne? Chef.
Ja, war bei den Julis damals, ja. Und der immer den Christian Gramsch nicht belästigen, sondern ihn nötigen wollte. Er habe wieder ein ganz tolles Thema und das müsse man doch unbedingt und so. Der war da sehr lief.
Welche Rolle spielte auch für den Erfolg von SWF 3, dass ja damals die Bundeshauptstadt in der Tat Bonn war und auch da SWF 3 gehört wurde?
Ich glaube, das ja in der Bedeutung, glaube ich schon. Weil wir ein bemerkenswertes Hänsel immer, ja. Aber wir haben ja gute Moderatoren gehabt, den Peter Zudeik dort, der, oder den Kleber oder den Blasberg oder Efi Seibert oder wie all die hießen, die haben ja den Paroli bieten können damals.
Das, was SWF 3 da gemacht hat, konnte ja dem WDR nicht gefallen zu dieser Zeit. Hatten Sie da Kontakte, hatten Sie Rückmeldungen?
Kontakte hatte ich nicht, aber ich habe gehört oder bei ARD-Konferenzen habe ich gemerkt, wie wir da wirklich zum Teil mit Abscheu zur Kenntnis genommen wurden. Das galt allerdings nicht für den Intendanten, denn der Intendant Nowotny hat öffentlich gesagt, dass er privat SWF3 höre. Und der hat nicht mal bei irgendeiner Konferenz, bin ich ihm mal begegnet und habe ich gesagt, ach, Sie kennen mich? Sage, ja, und wie? Also er war voll hoher Anerkennung, aber komischerweise konnte er beim WDR das dann doch nicht so durchsetzen, was er gerne gehört hätte.
Irgendwann kam ja 1 Live, Sie haben es eben gesagt. War das so ein Punkt, an dem Sie gedacht haben, ja, wenn die jetzt anfangen, ein paar Dinge richtig zu machen, dann wird das unseren Erfolg kleiner machen?
Ja, klar. Das ist ohne Zweifel. Das ist ein Gesetz, wenn die in ihrem Bundesland da sind und das gut machen. Und die haben das, glaube ich, gut gemacht. Und dann ist das halt so. Ich meine, das war in der Schweiz gleich. Wir waren in der Schweiz ein weit verbreitetes Radio eine gewisse Zeit lang. Und dann hatten die ihr drittes Schweizer Programm dann etabliert. Und dann hatten sie ja vor allen Dingen auch mit Radio 24 dann Privatradio etabliert und das ist dann erfolgreich geworden. Da haben wir natürlich dann Hörer verloren. Die haben das in Schweizerdeutsch gemacht dann. Ne?
Wann ist SWF 3 groß geworden? So richtig die eigene Hauptabteilung, dass auch Gelder flossen, dass man als mit seinen Stellen, mit seiner Musik, mit seinem Renommee ernst genommen wurde?
Ja, wir sind von Jahr zu Jahr gewachsen, von 75 an. Wir haben uns immer bemüht, nicht immer mit Erfolg. Wir haben immer um neue Stellen gekämpft. Wir haben immer um mehr Geld gekämpft. Das war aber leider, leider oft abschlägig beschieden worden. Da mussten wir wieder darben, mussten wir wieder unseren Mitarbeitern sagen, freien Mitarbeiter, Moderatoren, leider ist nicht mehr drin. Ihr könnt nur viel weniger hier verdienen, als ihr beim WDR verdienen würdet.
Oder? Ja, was waren denn die Gründe?
Die Gründe war, dass wir einen zu geringen Etat hatten. Der Etat war so festgeschrieben und in den Verhandlungen sind wir nicht durchgedrungen und wir haben ja eh funktioniert. Wir haben viel Geld gebracht, wir haben unglaublich viel eingespielt an Werbung und die Werbung hätte immer gerne mehr gehabt, mehr Zeit gehabt. Aber wir waren ja festgeschrieben in der Programmbeschreibung schon auf 5 Minuten Werbung pro Stunde beschränkt.
Wenn ich mir jetzt so ein Video angucke aus den 80er Jahren, Peter Stockinger bei der Berliner Funkausstellung, Kollegin vom WDR, Lea Roche, Carmen Thomas, wer das ansieht, denkt, der muss ja dauernd erklären, was SWF 3 eigentlich ist. Ist das ein Gefühl, dass Sie mitgehen und sagen, ja, ich musste schon ganz viel erklären, warum wir erfolgreich sind und dass es kein Zufall ist und dass wir nicht billig sind?
Ja, das musste ich in der ARD immer wieder, musste mich auch wegen des Erfolges rechtfertigen, weil wir ja von sehr kulturbeflissenen Redakteuren im eigenen Haus als Hühnerfutterprogramm bezeichnet waren, beschimpft wurden. Das waren die, die sagten in den Kurzmeldungen, ihr bringt ja das deutsche Wort überhaupt zu Fall, ihr missachtet ja unsere Sprachsprechkultur, alles das. Das war natürlich nicht so, denn wir hatten ja eigene Regeln, mit denen wir sehr konzentriert, gut und verständlich und mit großer Substanz Inhalte rüberbringen konnten. Das heißt, allgemein verständlich formulieren konnten.
Und dann kam ja eine Reihe von Radioprogrammen in der ARD, denen nachgesagt wurde, das sind Kopien von SWF 3, waren aber nicht wirklich welche. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, ich habe das so erlebt. Es waren immer Ansätze auch da. Sie haben ja auch einige Mitarbeiter dann abgeworben, wahrscheinlich durch gutes Geld und weiß der Daimler was verhalten konnten. Aber ich habe dann immer auch gehört und reingehört und habe dann gedacht, na, wir sind wieder ein ganzes Stück voraus. Und wenn die uns imitieren, parodieren, sogar in manchen Fällen, dann ist es immer gut, immer noch besser als andersrum, wenn wir jemanden nachahmen müssten.
Ich kenne noch den Ruf, der Stockinger hört immer Programme. Mach, wenn du einen Fehler machst, sag's gleich, der hat's eh gehört. Stimmt das? Haben Sie immer gehört?
Na, immer geht ja nicht. Ich habe ja nur ein Leben, aber ich habe viel gehört. Ja. Ich habe mir auch schon ganz vergleichsweise kleine Technik von Empfängern. Also meine Sammlung ist da riesengroß. Beispielsweise Kopfhörer mit eingebautem Empfänger und sowas habe ich schon ganz früh gehabt, sodass ich im Haus und im Garten alles verrichten und arbeiten konnte und immer dabei das Programm hatte. Und nun bin ich spät zu Bett gehe und früh aufstehe. Das heißt, ich habe auch oft gehört, wenn andere kaum gehört haben, außer den Moderatoren. Und dazu kam es eben, wenn ich dann meine Meinung dazu gesagt habe, dass sie gesagt haben, ja, der hört ja immer.
Gibt es so Klassiker, wo Sie sagen, das ist oft falsch gemacht worden, das ist nicht SWF 3?
Ach, nee, das glaube ich, an sowas kann ich mich nicht erinnern. Nee, nee.
Sondern wenn, waren es individuelle Fehler?
Ja, wenn einer gesülzt hat, aber das hat die Redaktion ja selber so empfunden. Das heißt, die Vokabeln, die wir verwendet haben in unserer Programmbeschreibung, in unserer Fibel, die sind ja allgemein verbindlich geworden und die haben dann die Redakteure in den Abhörkonferenzen selber angewandt. Also das war Spiralmoderation oder wie vorher schon besprochen, oder das war ölig oder das war
zopfig.
Oder zopfig war, ja, die... Und insofern, das ist wirklich das Faszinosum, ist ja, dass wir da so eines Sinnes waren in der Beurteilung. Das hat sich ja wirklich gezeigt. Und ich glaube, das ist auch in Konferenzen gelaufen, in denen ich nicht dabei war. Also das müsstet ihr alle sagen, wie das dann gelaufen ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da konträr dann etwas völlig anderes beurteilt habt, als wir das erarbeitet haben, muss man ja wirklich sagen.
Ich werde in nächster Zeit viel fragen und auch diese Frage stellen. SDR 3, war das eine Konkurrenz? Was für eine Konkurrenz war das?
Nee, die sind von ganz anderen grundsätzlichen Standpunkten ausgegangen. Sie haben sich als Jugendprogramm zunächst klar dargestellt und auch so propagiert. Ich weiß noch, ein Programmleiter von denen, von Point damals, der hat mir gesagt, egal, ihr könnt 100.000 Hörer haben, aber wir haben unsere 15.000 und die stehen wie eine Eins hinter mir. Also der hat so eine politische Formation da hinter sich geahnt oder gewusst. Und das ist natürlich alles andere als Radio machen, wie ich mir das vorstellte.
Gab es Kontakte vor der Fusionsgeschichte?
Ja, es gab einen Versuch immer wieder, das war die Hörfunkdirektor-Ebene, da wollten, zumal der Direktor, Hörfunkdirektor Lüke vom SDR, der kam ja vom Südwestfunk, der war mein Kollege mal im Aktuellen von SWF 1. Und die Hörfunkdirektoren, die wollten eigentlich haben, dass der Popshop und Point fusionieren. Und dann gegenseitig immer abwechselnd eine Woche oder einen Tag alternierend gesendet haben. Und da habe ich mich sehr, sehr bemüht, darzustellen, dass das eigentlich unmöglich ist und nicht ging. Also da war aber die Forderung oder das Angebot vom Süddeutschen Rundfunk viel größer. Also wir wollten das einfach nicht, weil wir in der Tat total anderer Auffassung in unserer Arbeitsethik waren.
Und da kam es ja auch bis zur Fusion nicht
an. Bis zur Fusion kam es nicht.
Dazu. Und dann irgendwann kamen die Vorboten der Fusion. Anfang der 90er, glaube ich, ging das ja waagelos und wurde dann irgendwann Mitte der 90er, sehr konkret, 98 kam die Fusion. Wie ist Ihre Erinnerung an das, dass es kommt und wie gestaltet man das denn bitte aus?
Also ich war mit Fusionsüberlegungen schon sehr früh konfrontiert, nämlich schon in den 70er Jahren. Da wollte die Politik und der Hammerschmidt das schon mal machen. Aber das ist dann gescheitert an der Politik. Aber mir erschien es wirklich als sehr vernünftig, dass dieser Südwesten, der ja grotesk durch die Besatzungszonen eigentlich geprägt war, und der Südwestfunk hatte ja eigentlich das Gebiet der französischen Zone, war ja sein Sendegebiet, das heißt Südwürttemberg, Hohenzollern und Rheinland-Pfalz. Und der Süddeutsche Rundfunk hatte Nordwürttemberg, Nordbaden als Sendegebiet, also die beiden nördlichen Teile unseres heutigen Bundeslandes. Und das war irrsinnig eigentlich, weil das Tübingen ein paar 35 Kilometer von Stuttgart entfernt war schon der Hauptsitz wieder, war auch übrigens die Hauptstadt des Landes Hohenzollern, Württemberg-Hohenzollern. Und das ist alles natürlich, dann haben die sich auch abgeteilt in der Landespolitikberichterstattung, einmal Tübingen, einmal Freiburg, einmal dann Stuttgart. Also das war es war eigentlich nicht zu rechtfertigen auch vor der, es war eine ganz natürliche Sache da. Und ich war dann der Meinung, wir müssen für SWF 3 dann so viel wie möglich eigentlich herausholen, weil ich war dem Programm so verbunden und das konnte nicht sein, dass man das tötet.
Und irgendwann gab es ja diese Pressekonferenz mit den Ministerpräsidenten und, glaube ich, in Mannheim war die. Jetzt kommt die Fusion, die kommt schnell, die kommt schon Ende nächsten Jahres oder in anderthalb Jahren so ungefähr, habe ich im Kopf. Wie sind Sie vorgegangen, um zu sagen, da müssen wir jetzt ganz, ganz viel retten von diesem Gedanken SWF 3?
Ja, ich hatte das Glück, oder SWF 3 hatte das Glück, dass ich in der Kommission dann mit war.
Und war das dann wirklich nur Glück oder hat man sich da auch schon gleich gemeldet?
Nee, ich bin da gerne mit drin gewesen, weil ich solche Überlegungen über den Zuschnitt von Radioprogrammen, das habe ich ja schon mal gemacht gehabt. Und ich sah dann für SWF 3 damals, das war meine Sache, die ich da auszukämpfen hatte, sah ich da schon viele Gefahren, die da heraufkamen und die in der Tat dann auch groß wurden. Denn es gab ja Überlegungen, gerade bei der Politik, dass man SWF 3 und SDR 3 zumacht und an der Stelle dieser beiden Programme das Programm Das Ding nimmt als ausgewiesenes Jugendprogramm und dass die anderen Aufgaben, die SWF 3 bis dahin wahrgenommen hat, zu SWF 1 gewandert wären. Das war ein Plan, den auch die Politik hatte. Ich erinnere mich ganz gut an Auseinandersetzungen mit Politikern in der Landesregierung, vor allen Dingen in Baden-Württemberg, wo die dargestellt haben und es war zu erkennen, hier sollte auch ein Schutz für das kommerzielle Radio etabliert werden. Das heißt, wenn die SWF 3 als, manche hat ja gesagt, das ist das kommerzielle, wer hat denn das, der Jauch, glaube ich, hat gesagt mal, SWF 3 ist das kommerziellste öffentlich-rechtliche Radio in Deutschland.
Also, das war aber nett gemeint, ne? Hat er das Kompliment gemeint?
Ja, er hat das als Kompliment gemeint, ja. Das hatte der Jauch gesagt und so haben es viele natürlich auch empfunden. Die haben gedacht, wenn SWF 3 dann zugemacht wird, werden die kommerziellen Sender, weil sie diese Musik bringen und diese Art von Anmutung dann auch bieten können oder bieten wollen, deshalb müssen wir die zumachen. Und das stand also x-mal zur Diskussion. Und ich habe damals für unseren Intendanten mehrmals Unterlagen verfasst, Papiere verfasst, wo ich dargelegt habe, dass es dringend notwendig ist, eben SWF 3 zu erhalten. Und mit dem Standort Baden-Baden, denn das war ja dann auch in Frage gestellt, plötzlich hieß es aus Mainz, ja, das Dritte sollte aus Mainz kommen, das ist doch zentraler und sowieso und mit Köln und mit so mittendrin. Und zum Glück ist das dann nicht so gekommen, aber das war schon ein gewisser Kampf, der da war.
Klingt auch, als wenn es teilweise eine sehr gefährliche Zeit gewesen wäre. Also wenn an der Stelle was anders gelaufen wäre, hätte es vielleicht kein SWR 3 gegeben.
Das ist möglich. Also so war es von einigen geplant, von einigen in der Politik vor allen Dingen, weil das kam ja aus der Politik und wir hatten damals auch überhaupt keine Unterstützer in der politischen Landschaft. Im Gegenteil, also ich erinnere mich an die Medienbeauftragte der SPD in Baden-Württemberg, Frau Kipfer hieß sie, glaube ich, die ganz eindeutig die Stellungnahme abgab zugunsten der kommerziellen Radios und die immer, und übrigens meine ich, dass wir, also die war nicht unsere Freundin zum Beispiel und sowas wäre ja wichtig gewesen, wenn man jemanden gehabt hätte, der einem zur Seite steht. Und ich war dann auch mal bei Oettinger zusammen mit Hans-Peter Eichner, dem Programmchef von SDR 3. Und da war ganz eindeutig, der Oettinger hat seine politische Macht uns unmissverständlich dargestellt unter dem Motto, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Denn seine Überlegung, die kam dann in dem Gespräch raus, war auch, ja, wieso wollt ihr denn das Ding und SWF 3? Und das war dann auch im Haus nochmal die Diskussion, dass man das Ding dann aufgeben sollte, weil dann das Ganze doch wirklich auch wieder vom Geld wieder einsparen würde. Und wir haben dann eben dargestellt, wir haben ja das dann Pop-Unit genannt, denn die Gefahr wäre ja auch darin gewesen, wenn das Ding ein eigenständiges Programm geworden wäre. In jeder Weise wäre das natürlich logischerweise zu einer Riesenkonkurrenz für SWR 3 geworden. Und wenn das aber angebunden ist, praktisch die Konkurrenz im Hause, kann man das ja im Zaume halten.
Wissen Sie noch, was genau der Ausschlag war? Die Pop-Unit ist gekommen, SWR 3 ist gekommen, das Ding ist geblieben. Was war der Punkt, dass es am Ende doch so gekommen ist?
Ich glaube, wir haben überzeugen können. Ich glaube, wir haben überzeugen können. Und ich glaube, wir haben auch, unsere Stimme hat auch was, also hat was gegolten, glaube ich. Wir konnten es auch darstellen. Es war ja auch eine Frage, wer drückt das aus? Weil das ja alles in den Gremien da lief, die Darstellung und Darbietung und was man überlegt hat und warum das so sein muss und.
Ja, aber damit war ja auch Baden-Baden noch gar nicht selbstverständlich. Ab wann war das klar, dass es wirklich ab Baden-Baden?
Nee, das war dann verhältnismäßig, als dann der Grundsatz war, dass die beiden Programme, also das Ding und SWR 3, dann war die Standortfrage mit den anderen schon, weil die ja auch dann, das Fernsehen war ja auch betroffen von Einschränkungen und so. Und man wollte ja da viel nach Stuttgart holen. Und dann hatten wir wiederum ein Gegengewicht dargestellt, damit man Baden-Baden nicht alles wegnahm und einen großen Namen dort halten konnte. Und deshalb ist Baden-Baden so geblieben.
Und es gab ja dann diese Verhandlungen zwischen SWF3-Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte als ganz junger Kollege die Ehre dabei zu sein, habe viel gelernt da zwischen SWF3 und SDR3. Wie sind da Ihre Erinnerungen an diese Gespräche? Waren ja keine Verhandlungen, glaube ich, formal, sondern Entwicklungen.
Ne? Das ist gut gesagt, ja. Wir sind uns näher gekommen. Die einen sagen, wir hätten die aufgefressen, war aber wirklich nicht so. Ich erinnere mich ja, dass dann Holtmann Programmchef von SWR3 wurde. Also und etliche, glaube ich, die dann später, aber da war ich ja schon nicht mehr dabei, die dann später wieder zu SWR1 dann gegangen sind. Also wir haben doch in gegenseitiger Achtung uns getroffen und gesprochen und es ist doch eigentlich gut gelaufen. Also ich kann mich nicht an Zank erinnern, dass wir gezankt hätten oder uns irgendwas nachgeschmissen hätten. Das ist so. Ich glaube, die haben dann auch gesehen, Stuttgart kann auch nicht alles haben. Ne? Das war ja dann, denn die hatten ja mit der Generalintendanz, das darf man ja auch nicht vergessen, da war ja natürlich auch ein großes, das Zentrum der gesamten Anstalt ist ja nach Stuttgart gewandert. Und vorher war der Südwestfunk ja wesentlich größer als der SDR. Also musste man ja schon ein bisschen was ausgleichen. Und ich glaube, da haben dann auch, weiß ich aber nicht im Detail, Aber wir hatten natürlich auch in den Räten Sympathisanten, nenne ich sie mal, für SWF 3, die ich auch in Rundfunkratssitzungen, Hörfunkausschusssitzungen immer wahrgenommen habe, wenn die mir dann zur Seite gesprungen sind mit unter dem Motto, ha, jetzt ist aber mal Schluss und la. Ha ja, ha ja, ha ja.
Ich würde gerne noch mal ein paar Jahre zurückspringen, als das Internet kam. Und SWF 3 hat da natürlich eine führende Rolle gespielt, unter anderem weil Karl Ewald, ja, Kollege, der sich mit heißem Herzen reingekämpft haben. Wie war diese Zeit?
Also das war so spannend und ich bin bis heute fast noch Schock über den Verlust von dem Karl Ewald. Denn das war, Karl Ewald hatte ja natürlich die Aufgabe als Redakteur bei mir immer die Zustimmung zu holen oder was oder so. Und der Mann hatte eine Begeisterung für dieses neue Medium. Man muss sich ja mal vorstellen, da gab es das Internet noch nicht. Da hatte SWF 3 ein Online-Programm. Das heißt, wir haben das Netz der Universität Karlsruhe mit benutzt, die ihrerseits ja wieder vernetzt waren mit anderen Unis. Ich kann es Ihnen jetzt heute nicht mehr direkt so sagen, wie das war. Jedenfalls war das der Grund, auf dem wir damals mit dem Online-Programm gearbeitet haben. Und sonderbarerweise gab kein Internet, kein Web, aber es gab Behördennetze und die Landesregierung hat ihrerseits natürlich auch schon per digitalem Verkehr ihre Behörden vernetzt. Und da gab es auch von der Politik das Ansinnen, dass wir gefälligst das Behördennetz der Landesregierung Baden-Württemberg nutzen sollten, um damit reinzukommen. Und wir haben das, also Gerold Hu und ich, wir haben das damals immer gesagt, dass sowas darf nicht sein, weil es am Ende gedacht gegen die Prinzipien von öffentlich-rechtlichem Rundfunk sind. Also wenn ich bei einer Behörde unterkrieche, dann hat die das Sagen. Ne? Das ist dann nicht so gekommen, wir sind dann bei dem einen geblieben. Und das Tolle ist daran, dass wir ja nicht nur ein Verlegenheits-Online-Programm gemacht haben, so wie ich das heute immer wieder feststelle, wo ich sage, ja, was ist denn da jetzt eigentlich, wieso gibt es das eigentlich zu dem Programm? Also es war ein eigenständiges Programm, aber das oberste Gebot war, es musste dem Programm dienen. Es war dazu da, eigentlich Inhalte, Formen, alles das zu im visuellen Bereich weiter zu verbreiten, anschaulicher zu machen, zu vertiefen, mit Bildern natürlich die Redaktion darzustellen. Alles das haben die Kollegen da gemacht. Und man muss sagen, wenn man die Arbeitsbedingungen
in Containern.
Aber man muss wirklich sagen, wie klasse, dass unsere Geschäftsleitung das gemacht hat. Also das war im Wesentlichen der Bertram Bittel, der uns da geholfen hat, der erkannt hat, was da heraufzieht, dass die uns ein kleines Dorf dahingestellt haben mit Containern, in denen es im Sommer irre heiß war. Und die Kollegen haben sich bis zur Ausbeutung, wenn ich darüber gegangen bin, habe ich gesagt, wann verschwindet ihr hier mal? Also Kaffee und Zigaretten. Also dadurch
Übermüdung und schlechte Luft, das war die Kombi. Ja.
Und die waren in einer Weise da dran und begeistert. Es war, da kann ich wirklich noch 100 Hüte ziehen heute davon.
Geadelt von Bill Gates, muss man ja auch sagen.
Richtig, man kann sich, wenn ich das jemandem erzählt habe, nee, das gibt es doch gar nicht. Dann sage ich, doch, es gibt Bilder. Es gibt Bilder.
Es gibt sie, die Fotos.
Wo Bill Gates die Redaktion besucht. Und
ein Elchen empfangen.
Ein Schwarzwaldelch hieß er.
Ein Schwarzwaldelch hieß er damals noch.
Und hat er mitgenommen und hat sich damit fotografieren lassen. Ja, warum kam das eigentlich? Das kam, weil der Ruf so toll war, dass dem zu Ohren auch gekommen ist, das sind junge Leute dran, die haben das kapiert und haben da eine Tür aufgemacht. Und also es kannst du wirklich heute nur noch staunen. Auch der Konrad Zuse war da, der Erfinder des Computers, hat die Redaktion auch besucht.
Okay, der muss ja damals schon sehr alt gewesen sein.
Der war sehr alt, so alt wie ich heute wahrscheinlich. Und ich kann mich noch gut an den erinnern, wie der alte Herr, der Ewald den alten Herr da zu mir gebracht hat.
Der hat sie echt alle angeschleppt.
Der hat die angeschleppt. Der Mann hat gebrannt. Der hat gebrannt. Leider ist er so früh gestorben. Es war ein irrer Verlust damals.
Jetzt will ich nochmal einen Zeitsprung zurück machen. Sie haben das Stichwort gegeben, Elch oder Schwarzwaldelch. Wie ist denn der entstanden? Da gibt es ja tolle Mythen. Was sagt der damalige Chef?
Es gibt nur eine Wahrheit. Den Schwarzwaldelch hat Gerd Leinbach erfunden. Gerd Leinbach hat die Litfaßwelle moderiert und hat eines Tages eine Dose angeschleppt. Ich glaube, aufgedruckt war noch Bärenmarke. Das war so eine Scherzdose. Wenn man die gekippt hat, hat er gemüht. Und dann hat er den als imaginären Gesprächspartner gehabt. Und der Schwarzwaldelch hat eben seine Kommentare abgegeben. Immer nur in der Reaktion vom Moderator dann kenntlich gemacht, was er gesagt hatte. Und er hat eben kommentiert, nur durch Mööö. Und so ist er entstanden und war viel geliebt von den Hörern. Und der Witz eben mit Schwarzwald, SWF 3 im Schwarzwald zu Hause, und das war ja ein Markenzeichen mit Schwarzwaldelch. Das ist genauso wie dann die Agentur Meta Ogilvy dann eine unglaubliche Kampagne, Werbekampagne für SWF 3 gemacht hat, mit den Sprüchen, die bis heute, viele sammeln, die bis heute, die plakatiert waren im ganzen Sendegebiet, die zu Anstoß erregt haben, weil die Leute sich drüber geärgert haben. Zum Beispiel ein Slogan hieß, es war Zeit der Wiedervereinigung, na gut, ihr seid das Volk, aber wer ist das Radio? SWF 3, das Original.
Wer uns nicht hört, kann es nicht bringen, war ein Spruch, der mir total hängen geblieben ist. Ja. Und der berühmte Heino darf bei uns nicht singen, das müssen andere Sender bringen.
Heino darf bei uns nicht singen, das müssen andere Sender bringen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass Heino uns angezeigt hat.
Hatten Sie direkten Kontakt mit ihm?
Nach dem Prozess. Okay. Nach dem Prozess hat er mich besucht.
Okay, aber erstmal gab es die Klage von ihm und dann ging es vor Gericht.
Die Anzeige von ihm und dann ging es vor Gericht. Das war im Landgericht Stuttgart, wo wir, da war die Redaktion ja genial. Also das war, ich weiß gar nicht mehr, wer drauf kam. Es war jedenfalls genial, dass ich, wie viel waren wir denn, die sich verkleidet haben?
Acht, glaube ich,
waren das die.
Blonde Perücke,
Heino, Polunder und helbisches Jackett, Sonnenbrille und plötzlich sprangen da im Gericht und vor Gericht sprangen da acht Heinos herum. Leider ist er ja selber nicht erschienen, er hat ja seinem Anwalt das dann überlassen. Das war natürlich, wir haben dann berichtet, Stuttgarter Zeitungen haben darüber berichtet, es war ein Riesen-Echo dann in der Presse auch darüber, dass da plötzlich mitten in Stuttgart am Gerichtsgebäude dann mehrfach Heinos auftraten.
Wie ist es ausgegangen? Ich weiß gar nicht
mehr. Es gab einen Vergleich. Okay. Wir haben das dann unterlassen.
Noch zwei, drei Gedanken zum Innenleben. Können Sie sich noch entsinnen, wie das Ganze mit der Digitalisierung ging? Also wir reden über Dokumente, über Ton. Audios, die im Prinzip plötzlich nicht mehr per Band, sondern per digitaler Technik bearbeitet wurden. Inwieweit war auch die Redaktion da Speerspitze?
Als die ersten Computer überhaupt allgemein formuliert mal eingeführt wurden, also zunächst waren das ja Bürocomputer für Schreibsysteme, die damals etabliert wurden. Da gab es schon gegen diese Einstellung gab es ja schon riesige Vorbehalte vom Personalrat aus. Dann hat mich der Bertolt Bittel mal mitgenommen auf eine Reise zum Inforadio Berlin. Das war damals in Deutschland, ich glaube, das erste voll digitalisierte Radioprogramm. Und da habe ich gesehen, was da überhaupt möglich ist. Für mich war das wirklich total neue Geschichte. Man muss sich vorstellen, zu der Zeit hatte der Süddeutsche Rundfunk noch ein Musiksystem eingeführt, das hieß Hekamos. Das bestand, das war ein voll mechanisches System der Musikdarbietung, das heißt, da fuhren Greifroboter fuhren an einem fest etablierten Deckenschienensystem ins Archiv und dort wurde dann das Magnetophonband in das Tragesystem dann platziert und das lief dann über diese Straße ins Studio. Man muss sich mal das vorstellen. Das lief parallel praktisch zu unserer Entwicklung. Wenn man das gesehen hat, wie dort Beiträge geschnitten wurden. Wir haben ja noch mit unseren Stempelmaschinen, es wurde ja mechanisch geschnitten, gestempelt und dann geschnitten, Schnipp. und dann geklebt. Man muss sich das mal vorstellen, was das alte System war. Und da ist dann plötzlich, sitzt einer an einem Computer und macht Klick, Klick, Klick und sieht dann noch und dann nimmt er den Seufzer raus und dann schließt er das eine an das andere an. Ich habe ja nur gestaunt. Das war ja der Traum, den man sich überhaupt jemals, wenn man überlegt, wir haben ja damals uns auch die eigene Schneidetechnik an unseren Bandmaschinen selber beigebracht. Ich habe ja noch mit der Nagelschere angefangen, die Bänder zu schneiden und das war ja hohe Sünde im Blick der Gewerkschaften natürlich, weil wir damit sehr arbeitnehmerfeindlich waren.
War das dann sehr einfach oder sehr schwierig, dieses DIGA-System, wie es das ja noch heute gibt, auch wirklich einzuführen oder stieß es auf Widerstände?
Im Großen, also ARD war jetzt sicher auf Widerstände, aber im Hause war das sehr geschickt, auch vom Bittel dann von unserer, man muss ja sagen, unsere Hörfunktechnik hat ja da überall mitgemacht dann. Und die haben das aber sukzessive eingeführt. Ne? Ab einem Punkt war das einfach da und es war so überzeugend. Also es hätte ja geheißen, im Wettbewerb treten an, jetzt auf Start, Bandmaschine mit Stempel und Schnitt und auf der anderen Seite DIGA-System.
Und danach wollte ja auch niemand mehr, glaube ich, die Bandmaschine zurückhaben.
Nee, das, ich glaube nicht. Vielleicht, nein, ich kann mir es nicht vorstellen.
Herr Stockinger, zum Schluss müssen wir noch über ein sehr ernstes Thema reden. Es wurde geraucht in der Redaktion. Wie konnte das denn sein? Was war das für eine Zeit?
Ja, die Zeit war zunächst mal die Zeit der Raucher. Das muss man ja wirklich auch sagen. Das war ja überall. Ich habe mein Leben lang nie geraucht. Ich war bei den Stuttgarter Kickers Leichtathlet und habe als junger Mann schon im Training, wir haben nicht getrunken, wir haben nicht geraucht. Und das war mir schon klar. Also ich war nie aktiv der Beteiligte. Aber es war üblich und wir hatten ja einen Hauptabteilungsleiter, Hedege, der war ja Kettenraucher. Der hat ja Gauloise geraucht, wirklich bis zu, ohne Filter natürlich, und bis zum Mini-Stumpen, also tief geraucht. Und dann haben fast alle geraucht. Ich weiß, Brigitte Scheidemantel hatte zeitweise 2 Zigaretten angezündet mit in 2 Aschenbechern liegen. Also die Frauen haben geraucht, die Männer haben geraucht. Also ich war wirklich in der Seltenheit. Ich habe dann nur übel getan war mir, wenn der Hedege kam in mein Zimmer, sich setzte und
momentan los sich eine Zigarette.
Und, eine Anzünde nach der anderen und ich dann gewagt habe, denn das Fenster schräg zu stellen und er dann sagte, ach hier zieht's. Und dann hat er mir, den habe ich noch da draußen stehen. Da steht er noch. Da hat er mir aus Carrara einen weißen Aschenbecher mitgebracht aus Marmor. Weil ich nie in meinem Raum einen Aschenbecher hatte, hat er mir den geschenkt. Neulich hat wieder einer mich erinnert, dass ich das in unserer Sitzung, in unserer Wochenkonferenz am Mittwoch, die Mittwochskonferenz, die berühmte, in dem großen Saal der Hörfunkdirektion, dass da Leute geraucht haben. Und dann hat er sich ja für das Rauch, er hat gesagt, da wird geraucht und er besteht darauf, dass Rauchverbot gilt. Und ich hätte das durchzusetzen, weil es ja eine Betriebsvereinbarung war. Und da habe ich also wirklich von mir aus eine Wut gekriegt, obwohl ich ihm natürlich Recht geben müsste. Es war ja auch schrecklich, die Rauchqual. Und dann habe ich ja, glaube ich, gesagt, also mir ist ein kreativer Raucher lieber als ein unkreativer Nichtraucher. So in diese Richtung habe ich was gesagt. Das hat er mir jetzt vor ein paar Wochen mal wieder in Erinnerung gerufen. Obwohl wir haben im Übrigen, man muss ja wirklich sagen, SWF3 hatte vom ersten Tag an eine Sendung, in der planmäßig Umweltschutzthemen vorkamen. Das war nämlich der Radiokiosk am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr. Und da waren Redakteure wie Walzer oder Steffen Sturm zum Beispiel, war ja auch ein Moderator vom Radiokiosk, der auch seine Themen aus Technik und Umweltschutz unterbrachte. Da war sogar noch der Gero von Böhm dabei, als wir solche Themen hatten. Man muss sich das mal vorstellen. Also vom ersten Tag an haben wir Umweltschutzthemen als Überzeugung gebracht. Aber nicht verbrämt oder religiös oder irgendwie.
Ja, und dann wurde es 0 Uhr und es wurde SWR 3. Was nehmen Sie heute, ein Vierteljahrhundert später, und Sie sitzen wirklich frisch und fröhlich und erzählen mir gegenüber.
Danke.
Ich genieße das sehr. Was haben Sie bis heute mitgenommen aus dieser Zeit?
Ja, das war, ich kann wohl sagen, das war das Glück meines Lebens, dass ich solche Menschen getroffen habe, wie all die dabei waren und das mit denen zu tun hatte, dass ich manche helfen konnte, unterstützen konnte, Das ist auch gut, wenn die mir heute sagen, da bin ich ganz gerührt, wenn die Engelke dann sagt, ja, ich sei der wichtigste Mensch gewesen, dann denke ich doch, auch ein bisschen übertreibt sie, oder? aber das tut mir natürlich auch gut und ich bin da stolz drauf. Aber ich muss immer wieder betonen. Leider, wenn ich im Gespräch habe mit jemand vom Fernsehen oder Presse oder sonst was, sie unterschlagen immer meinen Wunsch, dass ich immer sage, nehmen Sie bitte nicht die Fab Five, nicht nur Plasberg und Kleber und Heidenreich und Engelke waren hier, sondern es waren 100 da. Und allein, wenn ich die Namen alle aufzählen würde, das sind, ich will gar nicht die einzelnen nennen, weil es dann ein Ranking wiedergibt, aber das sind so viele. Und der Kern der ganzen Geschichte war immer die Redaktion. Das waren nicht die Schmetterlinge, die mal daher geflattert waren und dann nach einer Woche wieder weg sind. Die haben viel beigetragen, natürlich. Aber wir zu deren Entwicklung natürlich auch. Denn die wurden durch uns bekannt und gehört. Und hat man sie geholt zum Fernsehen und hat ihnen Chancen gegeben. Also das war ein Geben und Nehmen. Aber es war der Kern der Leute, die dort gearbeitet haben, in den Sekretariaten. Man darf ja auch das nicht vergessen. Aber der Kern waren immer die Redaktion, waren die Redakteure, die da waren. Das war der vorne an der Dödelwand war, mit den Magnetstreifen.
Analoge Magnetstreifen, die ja beschriftet wurden und dann...
Wo die verschiedene Farben hatten, wo die Unterhaltung grün war und die Info
gelb
und rot war... Hochaktuell.
Genau. Und freitags wurden diese Dödel von der Wand genommen und Jochen Dick Bertel und andere durften sie wieder putzen.
Die haben sie gewaschen, abgewaschen. Ja, ja.
So sieht's aus. Ja, ich werde hoffentlich mehr als die Big Five schaffen. 100 werde ich nicht schaffen, aber ich glaube, in den nächsten Wochen viele tolle weitere Stimmen, Impressionen einsammeln. Aber das hier war schon mal hochspannend und intensiv. Ich sage vielen Dank für die Erinnerung und noch viele schöne, gesunde Jahre. Danke, Peter Stockinger.
Ja. Danke Ihnen.
Eine längere Fassung dieses Gesprächs findet sich im erwähnten Podcast-Projekt SBF3, das Phänomen. Dort spricht Peter Stockinger auch über seine Erinnerungen an viele ehemalige Moderatorinnen und Moderatoren wie Frank Laufenberg, Bernd Moorhoff, Klaus Schürholz, Judith Kaufmann, Evi Seibert und über Elmar Hörig. Und eine ganze Reihe ehemaliger SWR3ler kommt in dem Podcast auch selbst zu Wort.
Archivradio.
Unter archivradio.de stehen außerdem noch sehr viel mehr Aufnahmen zur und aus der Geschichte des Rundfunks in Deutschland.